und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten und an meiner Seite wie immer der Philipp. Hallo Philipp.
Hi, hi zusammen.
Ja, wer unsere letzte Sendung gehört hat, weiß, was heute kommt. Denn letztes Mal hatten wir uns ja damit beschäftigt, wie man denn ein Depot gestalten sollte, wenn man gerade wie der Philipp neu Papa geworden ist, beziehungsweise wie ich neu Großvater geworden ist. Und wenn man so diese Vorstellung hat, dass man dem Kind dann in 18 Jahren ein bisschen finanzielles Polster mitgeben will. Und ja, nicht nur das Kind soll partizipieren, sondern wir haben darüber nachgedacht, dass ja auch der Papa vielleicht so ein paar finanzielle Interessen hat. Natürlich auch die Mama. Und deswegen geht's heute um die Frage, wie man denn sein Depot gestalten sollte oder könnte, wenn man so in der Altersgruppe zwischen 30 bis 50 ist. Und das ist heute unser Schwerpunkt. Ansonsten vielleicht gleich vorab nochmal kurzer Hinweis, Terminhinweis. Ich hatte das letzte Mal schon angekündigt. Nächste Woche ist der Börsentag Dresden. Ihr könnt euch dort anmelden. Der Eintritt ist kostenlos und ich bin da wieder vor Ort beim Stand von dem Bernecker Verlag aus Düsseldorf. Und was den Podcast von uns angeht, da habe ich mir dann überlegt, da mache ich mal sozusagen eine On-Road-Ausgabe. Das heißt, ich werde mal versuchen, ein paar Leute vor das Mikrofon dort auf dem Börsentag zu holen, die sich über die entsprechenden Erwartungen an das neue Börsenjahr nochmal austauschen könnten. Ich habe auch schon ein paar Zusagen und ja, in deren Sicht seid gespannt und ich hoffe, dass ihr dann natürlich nächste Woche wieder mit dabei seid. So, aber jetzt geht's erstmal zum heutigen Thema. Wie soll ich mein Geld anlegen, wenn ich im richtig schönen Alter bin?
Genau. Ja, aber sagt ja, so eine Generation sind immer so um die 30 Jahre plus minus. Von daher habe ich hier einfach mal das Alter von 30 Jahren angesetzt, so wie wir beim letzten Mal einfach mal 10.000 Euro angesetzt haben.
Genau.
Das ist natürlich alles immer variabel. Der eine ist ein bisschen älter, der andere ist ein bisschen jünger. Eine Sache, bevor wir uns hier gleich verlieren sollten, heute anfangen ist immer besser als morgen. denn die Zeit vergeht und der vergeht so schnell.
Ist das eigentlich so?
Dass die Zeit so schnell vergeht? Oder
nein,
doch, von heute nein, besser anfangen?
Genau, warum sollte man jetzt schon anfangen? Also ich meine, es gibt ja mal so schöne, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das gilt sicherlich für die Geldanlage, aber warum ist denn das eigentlich so?
Naja, es gibt ja einen sehr alten Mann drüben in Amerika der Warren Buffett, und der hat gesagt, sein großer Erfolg ist eigentlich, dass er so alt geworden ist. Naja, weil der Zinseszinseffekt natürlich dann viel, viel stärker greift. Und je mehr Zeit man hat, desto mehr kann sich das Geld formieren. Von daher, je früher ich anfange, am besten schon mit 20 oder halt zur Geburt, wie in der letzten Folge, desto besser ist es dann nachher, ne?
Ja, also man muss ja schon, du hast ja schon gesagt, der Zinseszinseffekt, das ist im Prinzip unser Freund als Anleger, vor allen Dingen, wenn wir einen langen Atem haben, weil das Problem ist einfach schlichtweg, um die gleichen Ergebnisse später zu erreichen, wenn du später anfängst, musst du halt viel aggressiver vorgehen, und mehr Aggressivität heißt natürlich auch mehr Risiko.
Genau.
Jo.
Und dann haben wir das Thema Zeit natürlich schon abgefrühstückt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal das andere Thema nehmen, warum ist denn das so wichtig? Und ich habe ja nicht nur einen Schwiegerpapa, sondern ich habe ja auch noch einen Papa. Und der hat mir schon vor 20 Jahren, vielleicht auch schon noch länger, als damals die Rente sicher, als die Themen alle noch so durch den Äther flatterten, damals schon gesagt, Philipp, du wirst irgendwann mal ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel brauchen. Die amerikanische Strategie, ein Drittel wirst du noch an Rente bekommen, ein Drittel wird dir dein Arbeitgeber, wenn du Glück hast, als Betriebsrente zahlen, und ein Drittel wirst du selber machen müssen.
Und genau.
Das ist der Nachbar war Banker, wir haben uns da mal zusammengesetzt und dann mit Anfang 20 auch die ersten Sachen damals schon aufgesetzt.
Mhm. Das ist nämlich eigentlich so das Grundproblem, warum wir überhaupt dieses Thema besprechen, weil es kann davon ausgegangen werden, dass eben die gesetzliche Rente, die ja eigentlich fast alle einbezahlen müssen, eben unterm Strich nicht mehr ausreichen wird, um den heutigen oder auch zukünftigen Lebensstandard zu gewährleisten. Man kann es, wie gesagt, durch Maßnahmen wie zum oder Glücksfälle, sage ich jetzt mal in diesem Fall, wie eine nicht eine gesetzliche, sondern eine betriebliche Rente, ein bisschen abmildern. Aber Eigenvorsorge ist halt tatsächlich das A und O, vor allen Dingen, weil man es eben richtig gut kalkulieren kann. Was man am Ende bei der Rente rausbekommt, das ist aus meiner Sicht eine ziemliche Blackbox, wenn man sich nicht hier gerade mit Versicherungsmathematik jetzt die Nächte rumschlagen will oder irgendwelche Punkte zusammenrechnen möchte. Und selbst dann, ich will es nicht sagen, ich habe letztens als Selbstständiger mal einen Rentenbescheid bekommen, was ich dann später kriegen würde aktuell.
Macht keinen Spaß, oder?
Es macht keinen Spaß. Man kann mal gut essen gehen, aber das war's dann aber auch. Also wie gesagt, persönliche, private Altersvorsorge ist das A und O. Und wir lassen heute explizit solche Sachen wie private Rentenversicherungen außen vor, weil auch das letzten Endes sehr, sehr schwierig zu kalkulieren ist. Es mag den einen oder anderen Anbieter geben, der sehr gut ist. Dann gibt es viele durchschnittlich, dann gibt es auch welche unterdurchschnittliches. Die Garantiezinsen oder Garantierenditen, die man aus solchen Papieren bekommt, die sind einfach nicht wirklich dazu geeignet, das Ergebnis zu erwirtschaften, was man sich vielleicht selbst auch so vorstellt. Deswegen sage ich immer wieder, die eigene Initiative ist hier tatsächlich dann entscheidend.
Ja, aber auch da, ne, wenn ihr da investiert seid und jetzt nicht direkt einen Groll gegen das, was ihr da gemacht habt, schiebt, dann lasst es weiterlaufen, alles gut.
Ja, ja, das sind
immer besser als nichts, ne? Wir sammeln natürlich eher den Fokus Aktien und vielleicht auch Anleihen, alles, was so börsengehandelt ist. Und von daher haben wir da natürlich den Fokus drauf.
Ja, also das wollte ich jetzt auch nicht missverstanden wissen. Es gibt in der Altersvorsorge oder generell im Vermögensaufbau gibt es halt sehr, sehr viele mögliche Bausteine. Bei den meisten Bausteinen halt gibt ihr halt eure Handlungsmacht aus den Händen, wenn es darum geht, selber Anlagen am Kapitalmarkt zu organisieren. Da seid ihr dann tatsächlich individuell verantwortlich und könnt eben das alles gestalten. Und wir wollen einfach hier an dieser Stelle euch zeigen, was möglich sein könnte. Ob ihr das so umsetzt oder wie ihr es umsetzt, das ist natürlich dann immer in eurer eigenen Verantwortung.
Das erste Mal, als ich mich damit intensiv befasst habe, war zum Abschluss meiner Bachelor-Thesis. Da war einer der Schwerpunkte Demografie. Und wenn man sich das dann mal so alles anschaut, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, es hat sich aber nicht viel verbessert. Da wird einem immer ganz schlecht, wenn man so die eingefärbten Regionen sieht. Und dann wird einem, oder mir wurde damals sehr klar und sehr schnell bewusst, dass das Rentenniveau, was wir heute haben, so einfach nicht funktionieren kann, es sei denn, man nimmt halt immer mehr aus dem großen Topf raus und schichtet um, weil die Leute, die einzahlen, einfach nicht nachwachsen. Ja. So D und B, die halt rausziehen. Ne? Von daher, das kann halt gar nicht funktionieren. Ich habe da mal so ein bisschen im Internet rumgesucht und habe dann auch so ein paar Zahlen gefunden. Und da sind wir jetzt vielleicht noch nicht bei einem Drittel angekommen. Ich glaube, Clark hatte ich hier als Anbieter, die da was hingeschrieben hatten. Die hatten gesagt, naja, der Durchschnittsverdienst liegt danach dann, also die Rente, die man dann bekommt, liegt bei 48%. Man geht aber davon aus, dass das noch weitergeht. Die haben dann schon in die Zukunft geblickt und sehen 43%. Und dann sind wir auch nur noch 10 Prozentpunkte von den 33, die mein anderer Papa so ganz pauschal einfach mal genannt hat, gar nicht mehr so weit entfernt. Und von daher, früher anfangen bedeutet, man kann mit kleineren Beträgen anfangen. Später anfangen bedeutet, man muss, um das Gleiche zu erreichen, halt etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Genau. Wir müssen uns das nochmal, diese Dimension eigentlich nochmal vor Augen führen. Wenn man jetzt mit 30 oder Madrid 35 oder so erst anfängt, hat man trotzdem rund 30 Jahre Zeit, um sich hier einen entsprechenden Vermögensstock aufzubauen. Und das ist, wie du es ja schon vorhin gesagt hast, auch Zinseszinseffekt, immer noch eine sehr, sehr gute Zeitspanne.
Ja. Und auch wenn wir beide jetzt hier zwei Männer sind, die hier sitzen, das gilt natürlich genauso für meine Frau, weil auch die muss ja von irgendwas nacherleben. Und von daher sind da die gleichen Anforderungen. Wenn man ein gutes Leben haben will, muss man halt vorsorgen.
Genau.
Heißt aber auch Verzicht, ne, heute. Das ist auch so, ne?
Sicherlich, es gibt ja da Berechnungen, zum Beispiel, wenn man jetzt 2.500 monatlich netto verdient, ne, und davon 10 oder 15 Prozent anspart, also 350 Euro, 375 Euro, dann kann man halt tatsächlich über 30 Jahre bei einer, wie ich finde, ja noch relativ moderaten Renditeschätzung von 5 Prozent über 300.000 Euro kommen. Ne? Und das ist dann zum Rentenbeginn schon ein sehr guter Stock, von dem man, glaube ich, seinen Lebensunterhalt auf dem erreichten Niveau ganz gut bestreiten kann.
Genau, genau. So, ja. Jetzt muss ich noch mal gucken, welche Möglichkeiten es denn so gibt. Also wir hatten ja gesagt, wir klammern mal so ein paar klassische Sachen wie die Riester und die Rürup-Rente aus. Und private Versicherungen, die man abschließen kann, auch. Es gibt da natürlich noch über den Arbeitgeber oft die Möglichkeit, so eine Direktversicherung abzuschließen, bedeutet Brutto-Netto-Umwandlung. Ich nehme das Brutto, lege das mit einem Anteil des Arbeitgebers zur Seite und es wird am Ende erst versteuert. Auch eine ganz charmante Sache, bietet natürlich nicht jeder an, aber auch das kann ja ein Modul sein. Oder es gibt dann halt die ganz klassischen Sachen, wie dann zum Beispiel den ETF. Und ETF steht ja für eine breite Streuung und genauso kann das natürlich dann für einen privat auch interessant sein, wenn man eine breite Streuung hat, also verschiedene Module nimmt. Die einen sind dann vielleicht ein bisschen sicherer, vielleicht ist auch eine Versicherung, die anderen sind dann ein bisschen flexibler, aber breiter gestreut. Rein theoretisch gehen natürlich auch einzelne Aktien, ne? Aber da hat man natürlich ein größeres Risiko, weil dann halt Einzelwerte ja auch absacken können.
Wobei ich eigentlich sehr gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen würde, was man dabei sicherlich auch beachten sollte, nämlich es macht schon einen gewissen Unterschied, mit welcher Startaufstellung man dort hineingeht in diese Planung. Stichwort Immobilien. Ich sag mal so, die meisten schaffen sich ja, wenn sie es können, ihr Einfamilienhäuschen im Alter so, ich sag mal so Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 an. Wenn man jetzt sich drüber, drüber nachdenkt, so man hat jetzt ein Haus gebaut oder gekauft und hat jetzt erstmal diese Immobilie, die man auch natürlich finanzieren muss, da unterscheidet sich die Strategie oder sollte sich die Strategie für den Vermögensaufbau in den nächsten 30 Jahren schon ein bisschen ja unterscheiden, weil es einfach von den Zielen, glaube ich, ein paar Unterschiede gibt. Und da würde ich jetzt eigentlich sehr gerne mal erstmal die Variante A nehmen, nämlich wenn schon mal eine Immobilie vorhanden ist, die ja erstmal so per se im Vermögensstock in der Regel das größte Asset darstellt, die größte Kapitalbindung natürlich darstellt, aber gleichzeitig auch das Thema, ich sag mal so, Inflationsschutz, wenn man jetzt nicht die Immobilie jetzt als Kapitalanlage sieht, sondern als tatsächlich zu Hause ansieht, leistet diese Immobilie eben einen sehr guten Inflationsschutz. Das heißt, dieses ganze Thema kann man ein bisschen kleiner gewichten in der Gesamtstrategie, also dieses Thema Inflation, als es der Fall wäre, wenn man eben keine Immobilie hat. Also es geht ja letzten Endes geht's ja auch ein bisschen noch um Daseinsvorsorge und um die Frage, okay, kann ich denn meine Immobilie, die ja in der Regel kreditfinanziert ist, dann halt die nächsten 20, 30 Jahre abbezahlen. Wie erwirtschafte ich das entsprechende Geld dafür und kriege ich das halt hin, trotzdem noch einen gewissen Kapitalstock aufzubauen. Und das heißt unterm Strich letzten Endes, dass man schon ein bisschen konservativer an die Struktur eines Depots herangehen sollte. Du hast schon ETFs gesagt. Da gibt's eigentlich so ein bisschen die Empfehlung, dass, ich sag mal so, im Bereich von 50-60% der Depotstruktur auf Aktien, / Aktien-ETFs entfallen sollte, um natürlich die Chancen im Markt zu gewährleisten oder zu nutzen. Aber das ist halt von der Risikostreuung halt relativ überschaubar.
Wir hatten ja natürlich bei Immobilien auch einen Nachteil, ne? Also hast du natürlich den großen Vorteil, wenn alles gut läuft, hast du das Ding nach 30 Jahren abgezahlt. Vielleicht natürlich auch schon ein bisschen eher. Dementsprechend habe ich natürlich, wenn ich weniger Rente denn dann nachher bekommen sollte, auch schon mal die Miete, die ich nicht mehr zahlen muss.
Richtig.
Was natürlich ein Nachteil ist, wann gehen die Dinger kaputt am Haus? Naja, so nach 30 Jahren, ne? Das heißt, ich muss auch da wieder eine gewisse Vorsorge treffen. Ja. Irgendeine Wasserleitung, irgendein Dach, irgendwas, eine Wärmepumpe, ich glaube, die halt nur 15 Jahre im Schnitt. All die Sachen muss man dann wieder anfassen. Von daher habe ich das natürlich auch ein Investment, aber ich habe erstmal eine Hülle, in der ich wohnen kann. Ne?
Genau. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den du da ansprichst. Wenn man sich überlegt oder wenn man einfach mal so die Vorsorge im Auge behält, okay, ja, ich habe die Immobilie, finanziere sie und dann gehört sie in 30 Jahren mir und dann, ja, wie du schon sagtest, dann geht die Heizung kaputt, dann müssen die Fenster ausgetauscht werden und so. Deswegen, wie gesagt, der etwas konservativere Ansatz, der auch darauf hinausläuft, dass man schauen muss, sich ein passives Einkommen zu schaffen. Nämlich mit diesem passiven Einkommen kann man entsprechende Rücklagen bilden. Und passives Einkommen heißt unterm Strich Dividenden und Zinsen. Also da sollte man dann tatsächlich darauf aufpassen, dass man zum Beispiel einerseits dividendenstarke Aktien oder ausschüttende ETFs nutzt. Andererseits, ich hatte ja schon gesagt, 50-60% Aktien-Aktien-ETFs. Vielleicht auch um die 20% das Thema Anleihen, entweder direkt in Anleihen oder eben auch in Anleihen, ausschüttende Anleihen-ETFs investiert, um eben dieses passive Einkommen zu bekommen, um entsprechende Rücklagen bilden zu können.
Anleihen ist eigentlich ein gutes Thema. Anleihen sollten wir, machen mal so ein bisschen nebensprechen. Anleihen sollten wir nochmal als extra Thema aufnehmen. Wir machen ja jetzt nächste Folge nochmal die angehende Rentnerfolge. Also wie kriege ich die Kohle wieder raus aus dem Markt? Und danach sollten wir vielleicht uns nochmal das Thema Anleihen nehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema mit ganz vielen Details und Sachen, die man da beachten kann.
Ja, also da rennst du ja bei mir offene Türen ein.
Ich weiß.
Das glaube ich noch nicht oft genug gesagt, dass ich mich jetzt schon seit etlichen Jahren mit dem Thema Anleihen beschäftige und ich finde das immer noch super spannend und ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wir leben auch gerade in einer wieder extrem spannenden Situation für Investoren, wir schreiten im Anleihensegment gerade so ein bisschen wieder durch ein neues Tal der Tränen. Aber im Anleihenbereich ist das halt immer so, dass man schon am Horizont das Morgenrot sehen kann. Und das passt dann schon, wenn wir es dann über die nächste Folge oder in drei Folgen
genau
aufgreifen werden.
Ja, sehr gut.
Kommen wir mal zurück zur Struktur. Ich hatte das schon wir hatten ja gesagt, Aktien und Aktien-ETFs als Schwerpunkt mit 50-60%. Anleihen bzw. Anleihen-ETFs, gerne auch inflationsgeschützte Anleihen mit 20-25%. Und den Rest, da ist es natürlich schon sinnvoll, dass man sagt, okay, ich habe hier vielleicht einen Liquiditätspuffer. Den Liquiditätspuffer, den lege ich halt ein Tagesgeld an oder in kurzlaufenden Anleihen, um halt möglichst schnell ranzukommen. Oder dann eben alternative Investments wie beispielsweise Gold oder auch Rohstoffe. Rohstoffe sind ja so ein Thema, da müssen wir, da habe ich heute gelesen, Rio Tinto und BHP Billiton reden wohl über einen Mega-Merger. Ich glaube nicht, dass das zustande kommt, aber
Wie ist dann demnächst die offizielle Abkürzung MM, Mega Merger?
Aber das wäre natürlich, also Rohstoffe sind natürlich, glaube ich, für dieses Jahr auch nochmal so ein Thema, was wir uns, dem wir uns da ein bisschen genauer widmen werden.
Ja, mein persönliches Thema ist definitiv Kaffee als Rohstoff. Ich habe ein bisschen gebunkert.
Okay, ich trinke den lieber, aber okay.
Ja, kommt dann acht an, ne? Aber erstmal eingelagert hier.
Aber kommen wir mal zur zweiten Variante. Was ist denn, wenn man kein Immobilienvermögen hat? Wie sollte man denn da sein Depot strukturieren? Und gibt es denn da vielleicht auch unterschiedliche Ziele? Was ich letzten Endes total bejahen würde, weil wenn man noch keine Immobilie hat, möchte man vielleicht irgendwann mal eine haben. Das heißt, man möchte eigentlich einen Kapitalstock fürs Eigenkapital aufbauen oder ganz generell langfristig Kapital eben aufbauen. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema, was wir schon letzte Woche hatten. Da kann man durchaus, wie gesagt, ein bisschen aggressiver, ein bisschen risikoreicher rangehen. Also sprich die Aktienquote auf 60-70% anheben. Da spielen natürlich dann vor allen Dingen auch Wachstumsaktien eine Rolle. Da haben wir ja verschiedene Sektoren bzw. Branchen, Technologie, Pharma, Biotech, ganz klassische Wachstumsbranchen wie auch Versorger. Das klingt zwar auf den ersten Blick relativ langweilig, Versorger und Recycling, aber das ist eine echte Wachstumsbranche.
Ja, langweilig ist ja meistens gut, ne? Soll ja auch kontinuierlich wachsen.
Genau.
Und langweilig ist schon ganz spannend.
Der Müll wird nicht weniger auf dieser Welt. Und die geopolitischen Spannungen zwischen Ost und Fernost und West sorgen natürlich dafür, dass das Recycling von seltenen Erden, seltenen Metallen und so, gerade auch für die westlichen Industrienationen inzwischen ja geradezu ein strategisches Bedürfnis sind. Und das prädestiniert natürlich entsprechend Unternehmen wie Waste Management und wie sie alle heißen, dazu eben auch hier richtig ordentliche Zuwachsraten verzeichnen zu können. Wenn wir jetzt die Aktienquote in diesem Fall hochsetzen, dann können wir eigentlich im Gegenzug die Anleihenquote ein bisschen zurücksetzen. Jetzt wird
im alten Alter wird deutlich man das dann.
Genau, also es ist ja wie so eine, ich würde jetzt nicht sagen Achterbahnfahrt, aber so eine Sinuskurve. Mein alter Mathelehrer würde sich wahrscheinlich jetzt im Grab sich nicht auf den.
Aber ist doch schön bildlich dann.
Ja, wie gesagt, in relativ jungen Jahren, 30, 40, sollte man die Aktienquote eigentlich immer relativ hoch haben, die Anleihenquote relativ niedrig. Und je älter man wird, umso stärker sollte dann halt das wirklich Berechenbare der Anleihen halt zur Geltung kommen, das Sichern des Erreichten. Und entsprechend, entsprechend in unserer Situation eine relativ geringe Anleihenquote, Entschuldigung. Mag sich jetzt vielleicht mancher fragen, ja, warum soll ich denn überhaupt Anleihen nehmen? Das werden wir noch vertiefen. Ich möchte jetzt eigentlich nur ein Slogan raushauen oder loswerden. Ja. Anleihen sind super berechenbar und sind eigentlich wie hochverzinstes Tagesgeld. Gibt natürlich immer Volatilität, aber wenn man sich im halbwegs risikoaversen Bereich tummelt, sind Anleihen halt ein super berechenbarer Baustein einer Vermögensstrategie. So, jetzt haben wir 60-70% Aktien, 10-15% Anleihen. Was machen wir mit dem Rest? Da kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, was denn eure Anlageziele sind, Stichwort Immobilien. Also wenn ihr tatsächlich plant, vielleicht dann in späteren Jahren eine Immobilie euch zulegen zu wollen, dann macht es natürlich Sinn, entsprechende Sparmaßnahmen zum Beispiel auch Bausparvertrag etc. einzugehen, um da entsprechend Eigenkapital auch nochmal anzusparen. Und ansonsten kommen wir wieder zu den alternativen Investments wie Rohstoffe, Gold oder auch Kryptoassets, auch wenn diese natürlich vom Risiko her wesentlich höher sind. Aber ich habe es ja schon in den letzten Folgen gesagt, Kryptoassets haben mich jetzt so ein bisschen gepackt. Aber wie gesagt, ein bisschen zum Spielen, 2-5% maximal im Gesamtdepot. Aber eine super interessante Story, vor allen Dingen, wenn es tatsächlich zu der Umsetzung kommt, dass Kryptowährungen auch zu entsprechenden Staatsreserven werden, wie ja zum Beispiel Donald Trump, der ja nächste Woche vereidigt wird.
Am Montag, genau.
Der hat ja gerade jetzt angekündigt, dass er Ripple, Solana und den USDC, also ein Stablecoin, der an US-Dollar gebunden ist, als strategische Währung, als Kryptoreserve aufbauen möchte. Und entsprechend ist der Bitcoin, der jetzt nicht dabei ist, aber das ist ja alles noch ein Gesamtkonstrukt, sage ich mal, ein Gesamtmarkt, wo entweder alles hochgeht oder alles wieder runtergeht. Also der Bitcoin hat ja zumindest, wo ich das letzte Mal raufgeschaut habe, wieder die 100.000 Dollar Mark überwinden können. Also das Thema bleibt super spannend und in dem Sinne bleiben wir auch natürlich dran und man kann auch als Privatanleger da mitspielen. Aber wie gesagt, 2-5% maximal, weil es ist momentan noch nur Spielgeld.
Dann haben wir noch so ein Thema wie, was sollten wir denn beachten? Ich glaube, da unterscheiden, also bei dem Thema, was ich jetzt ansprechen will, unterscheiden sich so die Menschen. Ich kann Geld ganz gut auf irgendeinem Konto liegen lassen, was ich sehe. Anderen Menschen fällt das schwer. Wenn sie immer ihr Geld sehen, dann zucken sie, es sollte, also ne, 10-15%, je nachdem, was man da nimmt. Der kann natürlich auch kleiner sein. Ich habe damals mit 100 Mark angefangen, 51 Euro. Das ist ja wurscht. Hauptsache, man fängt halt an, hat man ja ganz zu Beginn auch schon gesagt. Es sollte ein Betrag sein, an dem man nicht mehr ran muss. Also den man einfach, der einfach jeden Monat weggeht, so wie halt Steuern auch weggehen, wo man sich nicht jeden Monat ärgert, sondern vielleicht immer nur, wenn man die Steuererklärung macht. Und so guckt man dann halt drauf und sieht halt, dass es einmal im Jahr angewachsen ist. Also es sollte halt so viel sein, dass man da nicht regelmäßig ran muss, auch wenn man größere Anschaffungen hat. Das ist einfach wichtig, dass das einfach kontinuierlich wächst, damit der Zins funktioniert oder auch greift. Und manchmal ist es gut, wenn man ein Konto hat, was weit weg liegt, wo man am besten die Passwörter vergessen hat oder ja, vielleicht auch aufgeschrieben hat, aber irgendwo tief und weit weg liegen, sodass man halt nicht jeden Tag drauf guckt. Also Trade Republic Konto ist nicht für jeden das beste Konto.
So. Genau.
Manchmal ist es einfach auch so eine Versicherung. Kann auch für manche besser sein, die dann sagt, ey, du hast nicht gezahlt und die fordern das dann auch noch hart ein. Kann für manche Leute besser sein, weil die sagen, ne, ich habe ja die Verpflichtung, ich muss das ja tun, ich werde ja jetzt so ein bisschen genötigt, ne? Weil, ne, das muss dann einmal im Jahr oder dann auch monatlich halt eingezahlt werden. Da muss man auch mal selber in sich reinfragen, welcher Typ bin ich denn da? Und bei dem einen funktioniert das eine ganz gut und bei dem anderen das andere. Ne? Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Wichtig ist, dass es einfach kontinuierlich wachsen kann.
Genau, auf jeden Fall. Also bei der Kapitalanlage ist es ja generell so, ob man jetzt nur als Profi unterwegs ist oder als Laie unterwegs ist, als Privatanleger oder institutioneller Anleger, wir werden ja alle überschüttet mit Möglichkeiten, mit Renditeversprechungen und so weiter und so fort. Wenn man sagt, ich möchte im Alter vorsorgen oder ich möchte das und das Ziel erreichen, da heißt das tatsächlich Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und im Vorfeld sollte man sich Gedanken darüber machen, welcher Strategie möchte ich folgen, und bei dieser Strategie sollte man im Zweifel auch bleiben, es sei denn, die erweist sich als kompletter Blödsinn, aber das ist, wir gehen jetzt nicht, es geht ja hier nicht um die Frage, ob man auf die Aktie A oder Y setzt, sondern ob man halt generell auf den Aktienmarkt setzt oder auf Anleihen setzt oder wie auch immer. wenn man diese Strategie formuliert hat und sich damit wohlfühlt, dann sollte man tatsächlich dieser Strategie auch treu bleiben, weil, wie du es schon gesagt hast, Zinseszinseffekt. Und das finde ich eine super Idee, dass man es sich selber möglichst schwer macht, auf dieses Geld zuzugreifen, weil das wäre das, ja, eigentlich das Worst-Case-Szenario, wenn man das dann für irgendeinen Unsinn verpulvert. Nur wenn man vielleicht mal in Urlaub fahren will oder was auch immer.
Auto kaputt oder so, ne? Dann kommen wir nachher dann, was noch zu beachten, haben wir dann die Notgroschen, den man nach 30 Jahren aller spätestens fürs Haus braucht. Auch da sollte man ja regelmäßig Rücklagen bilden, aber halt auch für andere Sachen, die da passieren können. Da sagt man ja auch so, ja, besser 3 Monatsgehälter einfach mal zurücklegen. Das muss nicht heute sein, aber spätestens dann morgen und übermorgen, dass man das halt kontinuierlich einfach aufbaut. Für den Fall, dass was passiert, weil die Reifen gehen kaputt oder Kupplung oder was auch immer passieren kann. Irgendwas ist immer, spätestens wenn man ein Haus hat.
Genau. Und ich sag da immer so, ich habe ja wie gesagt auch noch eine Firma. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor vielen, vielen Jahren wurde mal gesagt, zum Beispiel Microsoft, die haben so viel Cash auf der Bank, dass sie ein Jahr lang kein Geschäft machen müssen. Und das nenne ich echte Vorsorge. Weil ein Jahr, da hast du wirklich viel Zeit, drüber nachzudenken, wie du wieder aus einer Misere wieder
rauskommst. Doofen Lage rauskommst, ne? Ja, das ist natürlich schon. Also wenn man, man sagt das ja privat auch immer, das sogenannte Fuck-up-Money, ne? Also wenn ihr mir hier alle auf den Sack geht, dann kündige ich einfach und das ist mir völlig Latte, weil ich habe einfach genug Kohle zur Seite gelegt und kann mir überlegen, wie mein Plan dann nicht morgen, sondern halt übermorgen aussieht, ne? Ja.
Genau. Ja, unterm Strich kann man eigentlich sagen, natürlich, es gibt nicht den einen Universalplan, wenn man die nachhaltige Vermögensbildung treiben möchte für sich persönlich. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal so ein paar Sachen aufgezeigt, wie man vielleicht so ein Depot in der entsprechenden individuellen Situation strukturiert. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es muss für euch selber passen. Generell kann ich immer nur sagen, ETFs, und da verweise ich natürlich auch gerne auf meinen Wernicke ETF-Report. ETFs sind halt sehr spannende und attraktive Instrumente, weil sie eben relativ günstig sind und weil sie gute Risikostreuung schaffen können für ein Portfolio. Aber ihr solltet euch trotzdem nicht versagen, auch mal die eine oder andere Einzelaktie ins Depot zu nehmen. Einfach auch, um vielleicht ein bisschen Gefühl für den Kapitalmarkt generell zu bekommen. Wobei ich dann auch immer wieder sage, denkt an das passive Einkommen, also Dividendenaktien, wo es auch inzwischen Werte gibt, die auch sehr wachstumsstark sind und mit einer hohen Dividendenrendite daherkommen. Und ja, und letzten Endes auch nicht Anleihen komplett links liegen lassen. Das sind zwar Instrumente, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, aber die halt in der Regel eine deutlich höhere, aber dafür sichere Verzinsung eures Kapitals erreichen können.
Genau. Wer dazu mehr wissen will, nutzt einfach mal die KI. ChatGPT zum Beispiel gibt da Dividende und Aktien ein, gibt's super tolle Antworten oder auch Dividendenaristokraten, was auch ein wunderschönes Wort ist. Auch dazu gibt's ganz viele, die sich darauf spezialisiert haben. Auch da gibt's ganz tolle Zusammenfassungen zu. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir das auch nochmal als ein Thema auf für unser zukünftiges Ich.
Wir haben das ganze Jahr lang Zeit.
Genau.
Wir laufen nicht weg. Sind wir durch,
ja,
ne?
So. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Früh starten, früh hilft viel. Kleine Beträge, wie gesagt, 100 D-Mark, 50 Euro, kann eine super Basis sein, damit erstmal anzufangen, sich da reinzutasten. Wir haben jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten genannt. Es kann auch einfach nur ein grob gestreuter MSCI World sein. Wichtig ist, einfach irgendwas zu tun. Und da anzufangen. Und von daher war es das für heute mit Papa erklär mal Börse. Und Einen wollte ich hier noch mitbringen. Altersvorsorge ist kein Sprint, sondern Marathon. Fangt früh an, bleibt flexibel und nutzt die Zeit für euren Vorteil. Vielen Dank fürs Zuhören.
Okay, macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.